Ich bin Malte Stackert, Unternehmer, Geschäftsführer, Interimmanager, Berater für die Branche Medizintechnik und ein Buchautor. In dieser Podcast-Episode geht es um ein Webinarthema, das ich neulich gegeben habe, auf das es sehr, sehr gute Reaktionen gegeben hat. Und deswegen möchte ich den Inhalt hier nochmal als Podcast natürlich abgewandelt darstellen. Der Titel dieser Episode: Anlauf innovativer Medizinprodukte. Was kann schon schiefgehen? Genau. Was kann dort schon schiefgehen? Es geht um das Ramp-Up-Management. Es geht um die Industrialisierung von fertig entwickelten Produkten. Es geht um den Serienanlauf bei Medizintechnikprodukten. Und natürlich wollen wir so viele wie möglich Innovationen auf den Markt bringen, um unsere Kunden zu überzeugen, um den Patienten noch mehr Sicherheit geben zu können und noch besser helfen zu können. Als erstes mal was Positives. Der Bereich Medizintechnik, der Markt, entwickelt sich weiter. Laut einer Statistik von Statista werden wir im laufenden Jahr 2024 ca. 36 Milliarden Umsatz in Deutschland sehen für den Bereich Medizintechnikprodukte. Und der Markt wird nach der gleichen Statistik steigen. Das ist positiv. Auf der anderen Seite liest man immer wieder, dass die Margen geringer werden, sei es höhere Energiekosten, sei es höhere Administration im Zusammenhang mit der Zulassung von Produkten und so weiter und so fort. Die EU stellt uns dort ja immer wieder neue Herausforderungen. Margen werden also geringer und daher müssen die Hersteller schneller, besser und mit möglichst wenig Fehlern ihre Innovationen entwickeln und auf den Markt bringen. Und das ist natürlich nicht immer einfach. Stellen wir uns also Folgendes vor. Das Produkt ist fertig designt, alle Critical to Quality und Critical to Safety Features sind per Risikoanalyse bewertet in einer Design-FMEA. Alle Lieferanten sind ausgewählt. Der Prototypenbau hat auch geliefert. Alle regulatorischen Maßnahmen bzw. Vorgaben wurden erfüllt. Das Produkt soll erstmalig montiert und produziert werden und dann, es funktioniert nicht. Und woran liegt das bloß, ist die erste Frage, die hier gestellt wird. Wie konnte es dazu kommen? Wer ist daran schuld? Warum haben wir das nicht vorher gesehen? Das sind typische Fragen, die dann kommen. Und wahrscheinlich wurde irgendetwas übersehen. Und der typische Ansatz, die typische Herangehensweise an die Neuentwicklung von Produkten sieht im übertragenen Sinne doch so aus, dass ich eine Tür sehe als Abteilungsleiter oder als Projektleiter, der für ein Teilprojekt verantwortlich ist. Und ich tue alles dafür, diese Tür zu öffnen und durch diese Tür zu gehen. Und ich sage mir dabei, wenn wir erstmal durch diese Tür durch sind, dann wird das schon alles laufen. Aber in Wirklichkeit sieht es natürlich ganz anders aus. Wechseln wir die Perspektive und gucken nicht frontal auf die Wand, sondern gucken von oben auf die Tür und wir sehen, dass diese eine Tür Teil eines Grundrisses ist, der aus mehreren Türen besteht und natürlich auch Fenster nach außen hat. Und ein Grundriss eines Hauses hat auch immer, in den allermeisten Fällen zumindest, mehrere Räume. Und die stehen natürlich symbolisch für andere Abteilungen, die ebenfalls am Entwicklungsprozess beteiligt sein müssen und die ganz unterschiedliche Dinge liefern müssen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass manche Dinge voneinander abhängen, wird's noch komplizierter. Es sind eben mehrere Räume zu gestalten und nicht nur der eine durch die Tür, durch die wir unbedingt durch wollen. Das Ganze ist natürlich nach außen hin auch durchlässig, Fenster, auch Türen. Und außerdem ändert sich draußen das Wetter auch und hat natürlich auch einen Einfluss auf den Charakter des Raumes, der Räume von meinem Grundriss. Es bietet sich also immer an, die Vogelperspektive hier einzunehmen und zu überlegen, welche Räume habe ich denn eigentlich zu bedienen, welche muss ich ausgestalten und so weiter. Mit anderen Worten, es gibt nicht nur diese eine Tür, sondern es gibt mehrere und die Räume sind untereinander auch verbunden. Oder organisatorisch betrachtet bedeutet es natürlich, dass wir eine gesamtheitliche Herangehensweise brauchen. Es ist eben nicht nur die Entwicklung als Abteilung involviert, sondern auch Risikomanagement. Die Lieferanten, und dort sitzen meistens dahinter Einkäufer und Supplier Quality Engineers. Produktion und Engineering, also Industrial Engineering, müssen mit eingebunden werden. Logistik wahrscheinlich, die Fertigung an sich und natürlich auch das Qualitätsmanagement, Regulatory und eventuell noch weitere Abteilungen. Und das Ganze muss unter dem Management der Änderung, also eines Change Managers, passieren. Klassischerweise ein Programmmanager oder ein Projektmanager, der die Gesamtverantwortung trägt. Erst wenn ich diese Herangehensweise wähle, werde ich irgendwie sicherstellen können, dass ich alle Anforderungen, die ich brauche, um die Räume meines Hauses zu füllen, also die Neuproduktentwicklung so gestalten zu können, dass es ein reibungsloser Anlauf wird. Seien wir ehrlich, meistens ist das nicht so, sondern meistens versucht die Abteilung Entwicklung etwas hinter diese Tür zu bringen und möchte am liebsten dann sofort sich anderen Sachen widmen. Ist ja auch nur menschlich so. Typische Schwachpunkte, und hier sind sicherlich nur ein paar genannt, die uns in der Stingor GmbH immer wieder aufgefallen sind, warum Anläufe nicht funktionieren. Sehr spät wird entdeckt, es wurden nicht alle Risiken erkannt und deswegen auch nicht bearbeitet. Qualitätsbedenken werden übergangen, weil das Produkt schnellstmöglich auf den Markt soll. Und obwohl es vielleicht Gate Reviews gibt, an denen Qualitäter sagen, ich kann das an dieser Stelle nicht durchlassen, werden sie leider, aber dann, von Sales oder Marketing überstimmt. Und so gehe ich eben mit einer ungelösten Qualitätsanforderung in die nächste Prozessablauf. Trotz Lieferantenabstimmungen, sagen wir Zeichnungen und so weiter, kommt es im Anlauf immer wieder zu Qualitäts- und Stückzahlenproblemen bei den Komponenten, weil mit den Lieferanten eben im Vorfeld nicht gut genug kommuniziert wird. Oder in der Fertigung ist das Produkt doch schwieriger in Stückzahl herzustellen, als dies im Prototypen der Fall war. Plötzlich sind die Anforderungen eben doch anders. Ich soll nicht ein Teil in einer Woche bauen, sondern ich soll dann jetzt plötzlich 10 in einer Stunde bauen als Beispiel. Das bringt natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich. Oder, was ich auch häufig gesehen habe, Marketing und Sales streuen ganz spät noch Änderungswünsche ein, die nicht mehr einen vollumfänglichen Change-Prozess durchlaufen können. Und sie bringen das ein, weil sie plötzlich neue Erkenntnisse haben aus Interviews mit Kunden oder weil der Kunde eben Druck macht. Und wenn man diese Schwachpunkte weiter spinnt, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum kommt es eigentlich dazu? Meist ist die Neuentwicklung oder Erweiterung eines innovativen Medizintechnikprodukts so komplex, dass die Organisation in Gänze damit nicht zurechtkommt. Weil für viele Projektausführende und auch manchmal sogar für den Projektleiter ist das ganze Neuland. Und vielleicht werden sie das auch nie wieder in ihrem Leben in der Art und Weise tun müssen. Oder es herrscht ganz klar auch Unklarheit über Anforderungen, Normen, Gesetzgebungen und so weiter, so dass auch eine große Unsicherheit entsteht, was denn nun richtig ist, was konform ist und was muss ich alles bewältigen. Und dann haben wir noch das Problem, dass viele Experten, die zu Rate gezogen werden, müssen sich selbst erstmal ein Bild verschaffen von dem Gesamtprozess und das verzögert diesen Prozess eben zusätzlich. Nehmen wir an, wir müssen Tests im Labor machen und wir vergeben das an ein externes Labor, dann dauert es meistens viel länger für das externe Labor, als wir in unserer internen Projektplanung angenommen haben. Oder? Ganz häufig Tests und Validierung laufen dann eben doch nicht so einfach ab, wie wir uns das vorher gedacht haben. Sollten Sie also irgendetwas von diesen Punkten wiedererkennen, dann kann ich sagen, Sie sind damit keinesfalls alleine mit dieser Herausforderung, sondern das ist uns in der Tätigkeit für die Sting.org schon häufiger vorgekommen. Wie kommen wir denn also zu diesen Thesen? Ja, wir durften schon mehrere Kunden, einige, viele Kunden bei der Produkteinführung gerade im Ramp-up begleiten, innovative Medizinprodukte, und haben diese verschiedenen Facetten des übergeordneten Problems häufig gesehen und gemeinsam mit unseren Kunden gelöst. Hier ein, zwei Erfahrungen. Produkte konnten nicht auf den Markt gebracht werden, weil sehr spät festgestellt wurde, dass kritische Funktionen nicht gegeben waren. Also das, was Marketing versprochen hat, Claims, konnten einfach nicht erfüllt werden. Oder, was noch schlimmer ist, Produkte mussten kurz nach Einführung wieder zurückgerufen werden, weil sie qualitativ eben doch nicht in Ordnung waren oder die Dokumentation nicht konform war. Oder weil wir plötzlich festgestellt haben, oh, wir haben eine ganz wichtige Herausforderung vergessen. Oder wir haben ein unvollständiges Qualitätsmanagementsystem, technische Dokumentation ist nicht vollständig, wir haben eben falsche Claims gemacht über die Wirksamkeit des Produktes und so weiter. Was kann man konkret in diesen Situationen tun? Für mich immer das Wichtigste, als erstes, keine Schuldzuweisungen. Das bringt überhaupt nichts, sich zu streiten, andere anzufeinden oder sonst irgendwie die Schuld zuweisen zu wollen, jemandem dem schwarzen Peter anzuhängen, denn das bringt uns nicht zur Problemlösung. Zweitens, Lücken- und kompromisslose Analyse der Situation. Also was haben wir wirklich? Und dann ein Check über das vorhandene Team, das zur Verfügung steht, um den Karren jetzt aus dem Dreck zu holen. Sind alle bereit, die Krisensituation durchzustehen und das Problem zu beheben? Wirklich alle bereit dazu? Und dann einen, vielleicht zwei Troubleshooter identifizieren und den einsetzen. Und wenn ich das alles getan habe, dann motivieren durch Zuhören und gemeinsame Lessons learned. Und natürlich priorisieren der Einzelprobleme und der Herausforderungen. Meist lässt es sich nämlich auf wenige Herausforderungen herunterbrechen, an denen dann gezielt gearbeitet werden sollte. Und aus dieser Prioritätenliste mache ich natürlich einen umsetzbaren Plan. Und bevor ich diesen Plan ausrolle, stelle ich sicher, dass die personelle Ausstattung stimmt und dass der Troubleshooter oder die Troubleshooter wirklich mit der richtigen Kompetenz ausgestattet sind. Hier also ein vielleicht konkreter Maßnahmenplan, wie kann ich rauskommen? Also, ich habe den Troubleshooter, ich habe ihn als verantwortliche Person installiert, ich habe ihm gesagt, dass er für den Gesamteintritt dieses Produktes verantwortlich ist, und ihn mit der Weisungsbefugnis ausgestattet. Nicht ich, sondern natürlich die höchste Heeresleitung im Unternehmen. Und dann bilde ich mehrere Krisenteams, die aus multiplen Organisationseinheiten zusammengesetzt sind und die an der Abarbeitung im Krisenmodus dieser Herausforderung arbeiten. Beispielsweise, ich habe ein Gremium aus Einkauf, SQI und Entwicklung, um die Lieferanten in den Griff zu bekommen. Oder ich habe eine Taskforce aus Sales, Marketing und Qualität und nachgelagert vielleicht sogar auch Entwicklung, um zu verstehen, was die wirklichen Probleme sind, um diese besser priorisieren zu können. Oder ich baue eine Taskforce aus Prototypenbau, Industrial Engineering und Fertigung, um wirklich Lösungen zu finden für schwer montierbare Baugruppen. Wenn ich das alles tue, dann komme ich am Ende des Tages raus. So habe ich es jedenfalls schon mehrmals gesehen und miterlebt und auch durchgeführt. Und dann muss ich natürlich meine Learnings für die Organisation daraus ziehen. Jedes neue Problem stellt auch eine neue Lösung dar. Insofern bringt jede Herausforderung den Schatz des Lernens. Wenn die Leiche erstmal aus dem Keller gezerrt ist, sind alle offen zur Mitarbeit. Das ist eine meiner wichtigsten Erkenntnisse. Wenn man wirklich sagt, wie schlimm die Situation ist, dann passiert was ganz Merkwürdiges. Die allermeisten Menschen wollen an der Lösung dieses Problems mitarbeiten und teilhaben. Es bringt weder etwas zu schreien, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich darüber zu monieren, was andere früher mal hätten besser machen sollen. Das alles ist leider nicht faktisch und bringt uns nicht weiter in der Lösung. Und am Ende der Krisensituation, also wenn wir es hinter uns haben, vergessen wir, dass es überhaupt eine Krise war. Und wenn wir sie zusätzlich erfolgreich gemeistert haben, dann sind natürlich alle happy. Und jeder Mensch wächst natürlich in solch einer Krisensituation unheimlich schnell weiter und wird nachher natürlich auch in irgendeiner Art und Weise ein besserer Mensch sein, weil er sich besser in dieser Krisensituation zurechtfindet. Sollten Sie also aktuell in dieser Situation sein, dann darf ich nochmal ganz kurz daran erinnern, was die richtigen Maßnahmen sind. Punkt 1. Keine Schuldzuweisungen. Punkt 2. Lückenlose und kompromisslose Analyse der Situation, in der wir uns befinden. Drittens, Check des vorhandenen Teams. Sind wirklich alle bereit, diese Krisensituation durchzustehen, zu meistern und das Problem zu beheben? Viertens, den Troubleshooter identifizieren und einsetzen. Vielleicht brauche ich auch zwei Troubleshooter. Fünftens, Motivation durch Zuhören und gemeinsame Lessons learned. Sechstens, priorisieren der Probleme und Herausforderungen, denn meistens lassen sich die ganzen Herausforderungen auf einige wenige herunterbrechen und damit wird es schon viel einfacher. Und siebtens, aus dieser Prioritätenliste einen umsetzbaren Plan erstellen, den abstimmen. Und dann achtens, bevor ich überhaupt anfange, den Plan auszurollen, mir wirklich sicher sein, dass ich alle Menschen, alle notwendigen Personen an Bord habe, personell richtig ausgestattet bin, die Ressourcen zur Verfügung habe und der Troubleshooter tatsächlich mit der Kompetenz ausgestattet ist, die er braucht. Für mich immer wieder ein ganz einfacher Maßnahmenplan, aber der gerade in Krisensituationen bei der Neuentwicklung von innovativen Medizinprodukten geholfen hat. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, hier war etwas drinnen für Sie. Ich würde mich natürlich über jeden Kommentar freuen. Besuchen Sie uns auf www.stingorg.de oder hinterlassen Sie gerne auch einen Kommentar bei LinkedIn. Für mich, das würde mich sehr freuen. Und hier noch eine Herzensangelegenheit. Medizinprodukte, dafür schlägt mein Herz um das Leben von Patienten. besser zu machen. Um Innovation zu bringen, damit die Menschen, die nicht über ihre volle Leistungsfähigkeit körperlich verfügen können, ein leichteres Leben haben. Dafür brenne ich. Dafür habe ich Passion und ich wünsche mir, dass Sie mit der gleichen Passion ans Werk gehen. Und in diesem Zusammenhang wünsche ich Ihnen viel Erfolg und auf ein nächstes Mal. Lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, wenn du jetzt noch mehr über uns erfahren möchtest, dann kannst du dich gerne auf der Homepage www.stingorg.de über uns informieren oder du verknüpfst dich auf LinkedIn mit mir oder du schreibst eine E-Mail an stingorg@stingorg.de. Ich würde mich sehr über deinen Kommentar freuen. Herzlichen Dank.